Herzlich willkommen zum Podcast der Stadtmission Wolfsburg. Wir wünschen dir viel Segen beim Hören der Inhalte. Vor vielen Jahren war noch alles okay und viel besser. Das würden ja wahrscheinlich die allermeisten von uns sofort unterschreiben. Ja, vor vielen Jahren war noch alles super. Besser gesagt, bis zum Jahre 1543 war alles super. Okay, so weit zurück zugegebenermaßen denken wahrscheinlich nicht alle, wenn wir darüber nachdenken, wann noch alles in Ordnung war. Aber bis zum Jahre 1543 war wirklich alles in bester Ordnung. Bis dahin konnte nämlich ein Vater seine Arme um das Kind legen und sagen, schau, alles, das ganze Universum dreht sich um uns. Alles. Wir sind der Dreh- und Angelpunkt, der Mittelpunkt des Planetenrades, der Nabel des Himmels, der Amtssitz des Herrschers über den Kosmos. Alles in bester Ordnung. Bis eben 1543. Denn da kam ein Herr Kopernikus auf diese seltsame Idee, ganz unangenehme Fragen stellen zu müssen. Ach, Fragen stellen ist sowieso immer ganz schlecht, ne? Mögen wir alle nicht, ist ungünstig, macht unruhig, ungute Gefühle. Und er war so lästig. Warum tauchen manche Sterne am Tag auf? Warum manche in der Nacht? Warum haben wir unterschiedliche Jahreszeiten? Und er hörte einfach nicht auf. Die Leute, die kriegten langsam Krawatte, ne? Und fanden das richtig, richtig zum Ärgern. Aber Kopernikus, der ließ sich davon nicht beirren. Irgendwie hatte der Kopernikus was anderes. Offensichtlich war ihm das ziemlich egal, was Menschen über ihn dachten. Wer kann das schon von sich behaupten, dass einem das egal ist, das, was Menschen über einen denken? Dem Kopernikus offensichtlich schon. Nicht die Erde ist der Mittelpunkt, sondern die Sonne. Boah. Und für die Kirche. Ah, Freunde, für die Kirche war das erst so richtig lästig, ne? Und man sagte einfach, okay, wir entledigen uns dieses Problems und wir schließen ihn einfach aus. Wir sagen, der gehört nicht mehr dazu und damit ist auch wieder alles in bester Ordnung. Man versuchte das Problem durch Ausschluss und durch pure Ignoranz zu lösen. Geholfen hat das bekanntermaßen nicht. Das hat das Universum total wenig gekratzt, dass die Kirche den Kopernikus ausgeschlossen hat. Witzig, ne? Die Menschen taten sich schon immer schwer mit ihrer Degradierung. Das hat noch keinem gefallen. Und witzig ist auch, dass das bis heute so geblieben ist und schon immer so war. Echt jetzt? Ja. Und das schauen wir uns heute einmal an. Ich lese aus 1. Mose 11 die Verse 1 bis 9. Ihr könnt sie mitlesen. Damals hatten alle Menschen nur eine einzige Sprache mit ein und denselben Wörtern. Sie brachen von Osten her auf und kamen zu einer Ebene im Land Shinar. Dort ließen sie sich nieder. Sie sagten zueinander, kommt, lasst uns Lehmziegel formen und brennen. Die Lehmziegel wollten sie als Bausteine verwenden und Asphalt als Mörtel. Dann sagten sie, los, lasst uns eine Stadt mit einem Turm bauen. Seine Spitze soll in den Himmel ragen. Wir wollen uns einen Namen machen, damit wir uns nicht über die ganze Erde zerstreuen. Da kam der Herr vom Himmel herab. Er wollte sich die Stadt und den Turm ansehen, die die Menschen bauten. Der Herr sagte, sie sind ein einziges Volk und sprechen alle dieselbe Sprache. Und das ist erst der Anfang. In Zukunft wird man sie nicht mehr aufhalten können. Sie werden tun, was sie wollen. Auf! Lasst uns hinabsteigen und ihre Sprache durcheinander bringen. Dann wird keiner mehr den anderen verstehen. Der Herr zerstreute sie von dort über die ganze Erde. Da mussten sie es aufgeben, die Stadt weiterzubauen. Deswegen nennt man sie Babel, das heißt durcheinander. Denn dort hat der Herr die Sprache der Menschen durcheinander gebracht. Und von dort hat sie der Herr über die ganze Erde zerstreut. Eine Story aus längst vergangener Zeit. Was hat die eigentlich mit mir zu tun? Da sind Menschen, die bauen einen Turm aus Lehmziegeln. Und sie haben ein seltsam lustiges Weltbild, das ihren Überlegungen, diesen Turm zu bauen, zugrunde liegt. Und so lächelt man belustigt innerlich vor sich hin und fragt sich so ganz nebenbei nochmal die Frage, was hat das mit mir zu tun? Heute sind wir schlauer und wir wissen, dass wir einen Turm nicht beliebig hochbauen können. The sky is the limit, wie es so schön heißt, gibt's nicht. Denn da gibt's keinen Deckel, der irgendwie oben drauf ist. Geschweige denn so hoch, dass man damit in irgendeine spirituelle Sphäre durchdringen könnte, in irgendeine spirituelle Region. Überhaupt, mal ganz ehrlich, wie kann man denn auf sowas komplett Sinnbefreites kommen, einen Turm zu bauen? Ein Turm ohne höhere Funktion. Außer, dass er hoch ist. Entschuldigung, da sind wir doch wohl hoffentlich aufgeklärt genug, dass das gar keinen Sinn macht. Also was hat diese Geschichte, die da so fremd um die Ecke kommt, mit meinem Leben zu tun? Kann sie mir überhaupt irgendetwas sagen? Wo ist die Relevanz für meinen Montag, für meinen Dienstag, für meinen Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag? Okay. Ich möchte der Geschichte dann doch noch mal eine Chance geben. Ich möchte den Bohrer mal ein bisschen ansetzen und schauen, ob da doch mehr drin ist, als was wir persönlich denken beim ersten Lesen. Und zwei Ideen kamen mir beim Lesen. Die erste Überschrift ist zugegebenermaßen so ein bisschen befremdlich, sperrig, aber let's give it a try, wie der Brite sagt. Einfach mal versuchen. Die Entfremdung. Einmal bitte weiter. Ich bin gerade mit der Technik entfremdet, mit meinem Presenter. Ah, da haben wir's. Die Entfremdung. Entfremdung ist ja wieder so ein Wort, das klingt komisch, ne? Ist so ein typisches Wort, was es aller Voraussicht nach nur in der deutschen Sprache gibt. Entfremdung. Schließen wir mal einmal kurz die Augen und überlegen, Entfremdung, doch, das kennen wir alle. Menschen gehen sich aus dem Weg, entfremden sich voneinander, schauen sich nicht mehr an, finden nicht mehr zusammen. Das sind die Momente, wo sich auf einmal etwas in der Beziehungsebene kalt anfühlt. Da ist nichts mehr, wo was schwingt, wo irgendwie so eine Welle, die man gemeinsam hat, wo die auf einmal nicht mehr da ist. Die Geschichte des Turmbaus zu Babel ist die Geschichte der gegenseitigen Entfremdung. Da entfremdet sich etwas. Um welche Entfremdung handelt es sich denn hier? Es ist die Geschichte davon, dass sich Gott und der Mensch fremd werden. Wir befinden uns ja immer noch auf den ersten Kapiteln der Bibel. Als Gott die Erde schuf, und damit auch den Menschen, wollte er eigentlich eine gute Beziehung. Eine gute Beziehung zwischen Menschen und Gott, geprägt von Wertschätzung und Liebe. Eine Beziehung, die dem Leben einen tiefen Sinn verleiht. Danach, wo sich der Mensch bis heute sehnt. Gott wollte, dass der Mensch auch zwischenmenschlich, also zwischen anderen Menschen, eine gute Beziehung hat, zwischen Mann und Frau, Eltern und Kindern, Freunden, das wollte Gott eigentlich. Darüber hinaus wollte Gott gute Beziehungen zur gesamten Schöpfung, zur Pflanzen- und Tierwelt. Und dafür hatte sich Gott einen richtig, richtig guten Raum ausgedacht, den wir heute das Paradies nennen. Es ist der Raum, in der die perfekte Beziehung auf allen Ebenen möglich ist. Gott, Mensch, Mensch-Mensch, Mensch-Umwelt. Aber das Streben des Menschen, das war ein anderes. Es war ihm nicht genug. Unzufriedenheit machte sich breit. Wie Gott sein, das wollte der Mensch. Das war der Plan. Und so gingen Menschen und Gott getrennte Wege miteinander. Der Mensch wollte nicht länger mit Gott unterwegs sein. Sein eigenes Ding, das stand oben. Und die Konsequenzen, die waren hart. Denn es wurde nicht besser, es wurde nicht mehr, es wurde nicht Gott gleich, es wurde zur Katastrophe. Mit der Entfremdung von Gott und Mensch entfremdete der Mensch sich auch vom Leben. Oder anders gesagt, mit der Entfremdung vom Leben kam der Tod. Der Tod und seine Macht betrat die große Bühne. Der Selbstverwirklichungsdrang entfremdete dann auch die Menschen untereinander. Es zogen Neid und Hass ein. Und schon kurz nach der Schöpfung, in den ersten Kapiteln, kommt es zum großen Brudermord, angetrieben von Neid und Hass. Ein Verbrechen der ganz unteren Kategorie. Niedertracht. Und entfremdet von Gott und voneinander und ohne Zuhause zieht der Mensch jetzt so durch die Gegend. Sie suchen einen Dreh- und Angelpunkt in ihrem Leben und sie drohen sich dabei zu verlieren in sich selbst. Ich empfinde, wenn man die ersten Kapitel der Bibel liest, dann ist es nach dem großen Auftakt eine Geschichte der Angst. Es ist die Angst, die die Menschen befällt. Und Angst versucht man immer zu besiegen. Angst ist nicht gut. Angst macht unschönes Gefühl, ist ein schlechter Ratgeber. Sie ist bedrohend. Sie greift nach meinem Leben, fühlt sich kalt an. Das Gefühl kennen wir doch alle in unserem Leben. Angst. Und getrieben von so einer Angst, die man so zwischen den Zeilen lesen kann, suchen die Menschen nach einer Lösung. Sie suchen nach Einheit und Heimat. Das ist ja bis heute so geblieben. Wir suchen nach Einheit und Heimat. Das Interessante ist, was auch bis heute so geblieben ist, dabei fragen die Menschen nicht nach Gott. Nein, sie meinen, die Lösung in sich selbst finden zu können. Und so fangen sie an, einen hohen Turm zu bauen. Damit wollen sie sich einen und sie wollen sich gewissermaßen unsterblich machen. Sie wollen sich selbst einen Namen machen, ein Denkmal setzen. In der lateinischen Übersetzung des Alten Testamentes heißt es, wir wollen unseren Namen anbeten. So haben es die Lateiner übersetzt. Sie wollen alles selbst in der Hand haben. Und dabei ist der Mensch bereit, seine eigene Individualität, seine Selbstbestimmtheit komplett aufzugeben. Er verschreibt sich ja regelrecht im Turmbau zu Babel einer Ideologie. Alles für den Turm. Nur der Turm und die darum liegende Stadt zählt. Nichts anderes. Und der Blick für den Nächsten, das kann man, wenn man ein bisschen 1 und 1 zusammenrechnet, der Blick für den Nächsten geht dabei völlig verloren. Denn der Turm, die Höhe, das Projekt, das zieht ja alle Aufmerksamkeit auf sich. Das ist fast wie eine Diktatur. Der Turm, dieses tote Etwas, diktiert den Menschen das Leben. Und was passiert, wenn Menschen in Diktaturen aufgehen, das lehrt uns ja die Geschichte zu Genüge. Die einzelne Person zählt nicht mehr, es geht letztlich nur noch um ein seelenloses Funktionieren. So wie beim Turmbau zu Babel. Und dabei realisieren die Menschen nicht, wie unsinnig das Vorhaben ist, was sie da vorhaben. Sie investieren Zeit, Geld, Ressourcen, Energie, alles, einfach alles in den Bau dieses Turmes. In etwas, was vordergründig und leider auch hintergründig betrachtet, wenig bis gar keinen Sinn macht. Wofür braucht die Menschheit Türme? Wie kommen Sie auf die Idee, dass ein Turm Sie einen könnte? Ich kann mir das eigentlich nur dadurch erklären, dass der Mensch sich komplett und gänzlich von Gott entfremdet hat und nicht mehr weiß, wie echtes Leben eigentlich aussieht. Er hat es einfach schlicht und ergreifend vergessen. Er hat es verlernt. Jetzt habe ich ja sehr über die Menschen damals hergezogen. Es ist immer sehr einfach, sich die Menschen von damals zur Brust zu nehmen. Das hat ja mit uns so wenig zu tun. Aber ist es vielleicht bei uns doch gar nicht so unähnlich, frage ich mich. Sind wir nicht heute auch manchmal auf seltsamen Abwegen unterwegs? Geprägt und getrieben von einer schier unendlichen Steigerungslogik? Immer mehr, immer besser, immer schneller, immer höhere Kennzahlen, immer beschleunigter, immer weiter. Das Weltall ist nicht genug. Beschleunigung. Als ich darüber nachgedacht habe, was Beschleunigung bedeutet, habe ich unweigerlich an meine, ich glaube, 8. Fahrstunde im Auto gedacht. Mit einem Golf 3. Mit einer völlig ausgelatschten Kupplung. So ein Fahrschulauto, ne? Wo man eigentlich gar nicht kuppeln brauchte. Wo man eigentlich, ne, war so ein Diesel, der blubberte vor sich hin, aber hatte ordentlich Wumms. Mein Fahrlehrer stand auf Geschwindigkeit. Es war so die 8. Fahrtstunde, noch halbwegs unsicher und im Ruhrgebiet mussten wir so ein kurzes Stück Autobahn fahren. Es war noch keine offizielle Autobahnfahrt und mein Fahrlehrer sagte, gib mal Gas. Und ich gab Gas. Bei 130 hörte ich auf. Wir hatten noch keinen Tempomat oder sowas. Ne? Und dann guckte mein Fahrlehrer mich an, während ich das Lenkrad festhielt und sagte, warum hörst du auf? Sag ich, naja, Richtgeschwindigkeit 130, da hört man auf. Und dann sagte mein Fahrlehrer, okay, ist die Richtgeschwindigkeit ein Verbot oder was ist das? Sag ich, nee, ist kein Verbot, ist eine Richtgeschwindigkeit. Ist kein rotes Schild, ist nur eine Richtgeschwindigkeit. Sagt er, ja, okay, dann kannst du auch jetzt Gummi geben, oder? Okay, zögerlich das Gas betätigt, Diesel gab Gas, 140, 150, Fahrlehrer guckte mich an, jetzt tritt mal richtig durch. Und auf einmal merkte ich, wie das Gaspedal unter meinen Füßen wegglitt. Ja? Das war auf einmal nicht mehr da, weil mein Fahrlehrer auf einmal aufs Gaspedal getreten hatte. Und ich hielt nur noch das Lenkrad fest. Na? 160, 170, 180, 8. Fahrtstunde. Ne? So. Das war wie ein Tunnel. Ich war vorher, mein Vater ist auch schon mal 180 gefahren, aber es ist was anderes, wenn du mitfährst, als wenn du selber das Lenkrad in der Hand hältst. Und es war nur noch ein Tunnel. Ich habe um mich herum nichts mehr wahrgenommen. Mein Fahrlehrer sagt, es ist gut, dass du das jetzt machst, wo ich nebendran sitze und nicht später, wenn du alleine bist. Ja, ich war unter Drogen sozusagen. Ja, es war völliger Adrenalinkick. Und ich habe nur noch die Fahrbahn gesehen, nur noch Streifen auf der Straße, keine Bäume mehr, kein Fahrlehrer mehr, kein Tacho mehr. Das war wie ein kompletter Tunnel. Ist es nicht in unserem Leben genauso? Beständig drücken wir aufs Gas, geben Vollgas. Das Homeoffice zeigt dem Arbeitgeber auf einmal, dass da noch ein paar PS in deinem Arbeitsleben zu holen sind, weil es gibt ja keine Anfahrtzeiten und keine Rückfahrtzeiten mehr. Klasse, da geht ja noch was. Nochmal draufdrücken. Ich finde, das Tragische dabei ist, dass wir bei dieser Steigerungslogik letztlich bei etwas, was uns eigentlich Freude macht, den Spaß verlieren. Bei etwas, was uns eigentlich durchaus auch Sinn macht. Arbeit ist ja nicht sinnbefreit komplett. Aber durch diese unendliche Steigerungslogik entfremden wir uns von dem, was uns eigentlich mal Freude gemacht hat. Der Blick nach links und rechts kann nicht mehr stattfinden. Bis dahin, dass wir uns von uns selbst entfremden und nicht mehr wahrnehmen können. Die Illusion, dass alles, am besten das ganze Weltall, um Wolfsburg und um uns selbst kreist, das ist illusorisch und im höchsten Maße brandgefährlich. Dabei werden wir stumpf. Wir brennen aus, wir brauchen Hilfe. Woher kommt uns Hilfe? Woher kommt uns Hilfe? Meine Hilfe, so heißt es, kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Gott sieht den sinnlosen Turmbau und er greift ein. Er besucht den Menschen. Deshalb heißt der zweite Punkt der Besuch. Die Geschichte hat ja trotz aller Tragik einen total genialen Humor. Ne? Bibel hat ja Humor. Der kommt meistens hintergründig und nicht flach, so wie es heute meistens in den Comedy-Sendungen haben. Er ist meistens zutiefst hintergründig. Der Herr kommt vom Himmel herab. Er muss herabsteigen, er muss seinen Feldstecher nehmen, sein Fernglas, um überhaupt das anzugucken, was der Mensch da tut. Der Turm konnte also bei wirklich weitem nicht das erfüllen, was der Mensch sich eigentlich gedacht hat. Er war so weit weg von Gott, dass Gott selber herabsteigen muss aus dem Himmel, die Treppe herunterkommen muss und sich anschauen muss, was da eigentlich passiert. Und damit wird das Unterfangen, das Vorhaben der Menschen auf eine einzigartige, schöne Weise der Lächerlichkeit preisgegeben. Sie schaffen nicht das, was sie wollen. Sie sind nicht Gott. Gott zeigt mehr als deutlich, wo die Grenzen sind. Aus sich heraus schafft der Mensch keine Einheit, nicht ein bisschen. Gott verwirrt, haben wir schon gerade gehört in der Moderation, ne? Gott verwirrt die Sprache und zerstreut die Menschen. Also er macht genau das, was die Menschen verhindern wollten. Und das klingt ja zunächst mal nach einem komplett harten Gericht. Und ja, das ist Gericht. Aber im Gericht Gottes steckt nicht die Absicht, den Menschen zu vernichten, die Keule rauszuholen, zu zerschlagen. Nein, eigentlich steckt da eine komplett tiefe Liebe hinter. Es geht um viel, viel mehr als um eine unheilvolle Zersplitterung der Gesellschaft. Denn letztlich löst Gott die Menschen aus einem Fluch heraus, den sie sich selbst auferlegt haben. Dem Fluch, diesem Turm, diesem sinnlosen Etwas dienen zu müssen. Dem Fluch, Zeit, Energie, Ressourcen jeglicher Art in einen sinnlosen Turm zu stecken. Er reißt die Menschen aus einer Steigerungslogik heraus, denn wir wissen ja, der Turm hätte kein Ende gefunden. Wo wäre denn das Ende gewesen? Haben wir doch gerade schon gehabt. The sky is the limit zählt nicht bei so einem Vorhaben. Da kommt nichts. Das heißt, die hätten bis in alle Ewigkeit an diesem blöden Turm rumgebaut und wären zu keinem Ende gekommen. Wie gut, dass Gott eingreift. Und durch die Sprachenverwirrung, die wir in der Regel als sehr negativ empfinden, ist der Mensch auf wunderbare Weise auf einmal wieder ansprechbar. Er ist ansprechbar für Gott. Er kann seine Rettung nicht mehr im Menschen selber suchen, bei den Menschen, sondern auf einmal ist er wieder auf Gott angewiesen. Indem der Mensch aufhören muss zu bauen, kann er wieder aufhören. Hören auf Gott. Ich mach's nochmal, ne? Das ist auch wieder so ein deutsches Wort, was nur in der deutschen Sprache Sinn macht, ne? Indem der Mensch aufhören muss zu bauen, kann er wieder aufhören. Hören auf Gott. Er kann sich wieder selbst wahrnehmen. Er findet wieder einen Weg zu Gott und auch zu sich. Er findet den Weg zum Nächsten, kann dem Nächsten zum Segen werden. Und interessant ist doch dabei zu beobachten, dass die nachfolgende Geschichte nach dem Turmbau zu Babel die Geschichte von Abraham ist. Die kommt direkt nach dem Turmbau zu Babel. Und was ist der kleine, aber feine Auftrag an Abraham? Du sollst ein Segen sein. Durch dich sollen gesegnet werden alle Völker. Was heißt denn Segen sein für die Menschen? Zeige den Menschen ihren wahren Sinn und weise sie darauf hin. Und was ist der wahre Sinn? Punkt 1, ne? Perfekte Beziehung. Perfekte Beziehungen zwischen Mensch und Gott, zwischen Mensch und Mensch und zwischen Mensch und Umwelt. Das ist der Sinn des Menschen. Dazu ist er berufen, dazu ist er geschaffen. Er ist dazu geschaffen, in Gemeinschaft zu Gott zu treten, in Gemeinschaft zu den Menschen zu treten und zu seiner Umwelt. Die Geschichte zeigt mir sehr deutlich auf, worum es Gott geht bzw. nicht geht. Es geht Gott nicht darum, dass wir anderen etwas beweisen, sei es durch das, was wir haben oder durch meine Selbstverwirklichung. Mein Haus, mein Auto, mein Boot, meine Reise, meine Selbstverwirklichung, mein Insta-Lifestyle, meine Bilder vom Leben, sie zählen nicht. Es geht nicht darum, dass du anderen was beweist. Das macht die Bibel immer wieder deutlich. Der Turmbau zu Babel, der kommt in verschiedenen Facetten in der ganzen Bibel vor, immer wieder und immer wieder. Menschen fangen an, Scheunen zu bauen, um ihr Hab und Gut da rein zu horten und realisieren nicht, dass ihr Leben begrenzt ist. Menschen arbeiten wie die Irren, ja, während Gott sie persönlich besucht. Siehe Martha. Da ist diese Frau, die arbeitet wie eine Irre, während Jesus in ihrem Haus ist und mit ihr Gemeinschaft haben will. Und immer wenn es um diese Selbstumdrehung geht, um diesen Turmbau, dann weist Gott uns darauf hin, dass es nicht seinem Willen entspricht, dass das am Ende des Tages total schädlich für unser Leben ist. Und dass er uns daraus eigentlich befreien will, dass er uns besuchen will. Und weil offensichtlich der eine Besuch nach dem Turmbau zu Babel nicht gereicht hat, besucht Gott den Menschen immer wieder, bis er selber für mehrere Jahre auf dieser Welt lebt und uns besucht und uns zeigt, was er sich unter Leben eigentlich vorstellt. Jesus selber, der Sohn Gottes, kommt auf die Welt. Und er möchte uns zeigen, dass zuallererst es darum geht, dass wir begreifen, dass Gott uns liebt, unabhängig davon, was wir haben und was wir darstellen zu sein. Er liebt uns, auch wenn deine Bilder niemand auf Insta irgendwo sehen sollte, weil du dich selber dafür schämst. Darum geht es nicht. Du kannst Gott nichts beweisen. Er liebt dich. Ich bin bei Gott geliebt, auch wenn ich nichts zeigen kann. Dass Gott mich liebt und sieht, gibt meinem Leben eine völlig neue Qualität. Das Loslassen von dem, was ich meine, beweisen zu müssen, das ist natürlich immer hart am Anfang, ne? Das macht auch Angst, die Hand aufzumachen, die verkrampfte. Aber letztlich will Gott doch mein Leben neu sortieren und auch ein neues Fundament geben. Mich ermutigen die kleinen Erfahrungen des Lebens. Mich ermutigt, dass Gott mein Leben wirklich immer mal wieder sortiert und anfasst. Mich ermutigt es, dass Gott erlebbar ist. Mich ermutigt schon der kleine Moment, dass ich merke, wenn ich bete, dass ich den Eindruck habe, dass mein Sprechen irgendwie weitergeht als die Zimmerdecke. Dass ich wirklich diesen Eindruck habe, da hört mir jemand zu. Und diese kleinen Ermutigungsmomente im Alltag, die treiben mich an, weniger Türme zu Babel zu bauen, obwohl ich immer noch genug baue. Ich möchte mein Leben Gott anvertrauen. Er scheint eine echt gute Idee vom Leben zu haben. Tja, und wie geht das jetzt mit dem Anvertrauen? Wie geht das jetzt einfach so mit dem Leben sortieren? Ich finde, dass es ein Gebet in der Bibel gibt, das letztlich genau das alles zusammenfasst. Jesus, der Sohn Gottes, hat es uns selber gelehrt. Es ist sozusagen ein Gebet direkt aus dem Himmel für dich. Na, es gibt kein besseres Gebet. Es gibt nichts Besseres auf der Welt. Es ist das Gebet Gottes selber, was er uns vor die Füße legt, was wir jeden Tag beten können. Jedes freie Gebet, das ist alles gut, das ist alles schön, aber das ist aus meiner Perspektive das Beste, was es gibt. Das alles zusammengefasst. Und das Gute, das haben viele im Konfi-Unterricht gelernt. Und falls es in Vergessenheit geraten ist, taucht gleich an der Wand nochmal auf. Dieses Gebet, das Vaterunser, das nordet mich. Das zeigt mir, um wen es eigentlich geht. Und es zeigt mir auch, von wem meine Versorgung und alles, was ich bin, eigentlich abhängt. Dieses Gebet lenkt den Blick weg von meinen Türmen, die ich baue, hin zu dem, der echten Durchblick hat. Wenn du möchtest, dann bete das Gebet doch gleich mal mit. Aber wir werden es anders beten als sonst. Wir beten das ja zu schnell in der Regel, ne? Geht ja viel zu schnell vorbei, das Vaterunser. Ich habe mir ein Wechselgebet ausgedacht. Gleich werden wir das sehen. Ich kann es schon mal hinwerfen. Die Zeilen sind eingerückt. Ich beginne und ihr lest oder betet, besser gesagt, die eingerückte Zeile, sodass wir das Gebet nochmal ganz neu durchdringen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, nehmt das Gebet doch mal mit in den Montag, in den Dienstag, in den Mittwoch, in den Donnerstag und in den Freitag. Ich habe mir etwas ausgedacht, was wirklich in jedes Leben zu integrieren ist. Ich gebe ja zu, dass eine Stunde Bibellesen in viele Leben nicht so richtig integrierbar ist, wenn das Leben gerade wild ist. Ja, wenn alles über einen zusammenbricht. Aber ich habe festgestellt, dass das Gebet, das Vaterunser, das ist überall integrierbar. Das ist die Zeit, wo der PC hochfährt. Das ist die Zeit, wo du Zähne putzt. Das ist die Zeit, wo du vielleicht tatsächlich im Auto sitzt, weil es endlich mal kein Homeoffice mehr gerade ist. Dieses Gebet ist für jeden integrierbar. Das Vaterunser. Und es könnte sein, dass das deinem Leben einen wirklichen Mehrwert gibt, wenn du das jeden Tag betest. Ich glaube, dass diese Besinnung, es ist ja mehr als ein Gebet, es ist eine Besinnung, wer bin ich und wer ist Gott, dass das meinem Leben eine echte Wendung geben kann. Und wer möchte, der darf das jetzt mitbeten und wir stehen dazu auf. Ich habe einen ganz kurzen Moment der Stille und dann fange ich an. Und ihr betet nur die eingerückten Zeilen. Also nicht in den alten Modus kommen. Vater unser im Himmel, dein Reich komme, wie im Himmel, so auf Erden. Und vergib uns unsere Schuld, und führe uns nicht in Versuchung, denn dein ist das Reich. In Ewigkeit. Amen.